Strafe muss sein. So lautet der Titel unseres Tagesthemas heute bei D-Radio Wissen. Und so lautet auch ein Glaubenssatz, den es fast in allen menschlichen Kulturen gibt. Strafe muss sein. Doch wie hart bestraft wird, das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Jetzt bei D-Radio Wissen, die Geschichte der Strafe. Und die beginnt mit einem Mann, der, damals war das ein radikaler Ansatz, auf Bestrafung verzichten wollte. Jesus von Nazareth. Heiner Wember.
Das Gesetz war eindeutig. Ehebrecherinnen wurden bei den Juden gesteinigt. Pharisäer und Schriftgelehrte verlangten von Jesus, dass er das Todesurteil gegen die Frau billigt.
Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.
Jesus hält den Richtern den Spiegel vor. Er konfrontiert sie mit ihrer eigenen Schuld. Er will nicht strafen, sondern die Menschen zum Umdenken bringen. Ein wahrer Revolutionär. Das wird umso deutlicher, je weiter man in der Bibel zurückblättert, zum Beispiel bis zur Genesis.
Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen.
Da liest es sich bereits als Fortschritt, wenn in der Bibel viele Seiten später eine Gleichwertigkeit zwischen Tat und Strafe hergestellt wurde.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Zu einer Verbesserung kam es erst mit der Aufklärung. Mit der Gewaltenteilung setzten sich mehr und mehr unabhängige Gerichte durch. Im Deutschen Kaiserreich wurde das Strafrecht modernisiert und humanisiert. Besonders deutlich wurde das beim Militär. Die Reformer erkannten, dass harte Strafen die Kampfbereitschaft der Soldaten eher schwächten als förderten. Im Ersten Weltkrieg wurden auf deutscher Seite lediglich 48 Soldaten wegen Fahnenflucht oder Feigheit vor dem Feind hingerichtet. Auf alliierter Seite waren es Hunderte. Diese milde Gerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg wurde von den Nationalsozialisten später als ein Grund für die Niederlage denunziert. Allein Hitlers Militärjustiz ließ schätzungsweise mehr als 20.000 Menschen hinrichten. Hinzu kam die Terrorjustiz eines Volksgerichtshofes unter Roland Freisler.
Haben Sie das gemeldet? Dann tun Sie laufen, nein!
Sie sind ja ein schäbiger Lump!
Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden Sie alle mit dem Tode bestraft.
Nach den Verbrechen der Nationalsozialisten setzten vor allem die US-Amerikaner den Internationalen Militärgerichtshof durch, das Nürnberger Tribunal. Hauptankläger Robert Jackson begründete ihn so:
Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation sich nicht leisten kann, darüber hinwegzusehen. Sie würde sonst ihre Wiederholung nicht überleben.
Juristisch war das Neuland und verurteilt wurden ausschließlich Hitlers Verbrechen. Von Stalins Gulags war nicht die Rede. Es war eine Siegerjustiz, die aber dennoch für Recht sorgte, den Deutschen die unglaubliche Barbarei vor Augen führte und ihnen zeigte, wie die Haupttäter sich aus der Verantwortung stehlen wollten.
Hermann Wilhelm Göring. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
The International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
Im Kalten Krieg verblasste die Idee eines Weltstrafgerichtes wieder. Bis in die 90er Jahre konnten Diktatoren und ihre Helfer morden, ohne Angst vor Strafverfolgung zu haben. Auch in Ruanda, wo der Radiosender RTLM 1994 zum Massenmord an den Tutsi aufrief.
Wo ist das Gesindel geblieben, das hier angerufen hat? Na, exekutiert wurde es, ganz bestimmt. Singen wir also, freut euch, Freunde!
Die Täter am Mikrofon von der Volksgruppe der Hutu, sie fühlten sich sicher vor jeder Verfolgung.
Im Ausland spricht man von den vielen Toten in Ruanda. Man will einen internationalen Gerichtshof einrichten, nur um uns zu entmutigen. Aber wie bei den Massakern in Burundi in den Jahren 72 und 83 werden sie nichts tun. Da könnt ihr sicher sein.
Doch diesmal taten sie endlich etwas. Die Vereinten Nationen waren so geschockt von ihrem Versagen während des Völkermords, dass sie binnen Monaten einen internationalen Strafgerichtshof im tansanischen Arusha installierten. Dort wurden die Hauptverantwortlichen abgeurteilt. Einen vergleichbaren Strafgerichtshof gab es für die Kriegsverbrechen auf dem Balkan und seit 2002 tagt in Den Haag der permanente internationale Strafgerichtshof. Kein Völkermörder kann sich mehr sicher fühlen. Ein Strafgericht, das die Welt besser vor neuen Völkermorden schützen kann. Bleiben die vielen Mittäter, die es bei jedem Völkermord gibt. In Ruanda saßen 80.000 Häftlinge in den überfüllten Gefängnissen. Sie kamen vor spezielle Gerichte. Das Wort Gacaca bedeutet im Gras. Gacaca-Gerichte sind in Ruanda öffentliche Dorfgerichte unter einem großen schattigen Baum, halt im Gras. Vor den Laienrichtern standen nun mutmaßliche Mörder. Zu Worte kommen durfte bei diesen Gerichten jeder.
Ich kenne diesen Mann. Ich weiß, dass er unter denen war, die töteten. Er trug Tarnkleidung während des Genozids. Warum das?
Einige Leute sagten zu mir, du hast so ein schönes Gewehr, das kannst du nicht tragen ohne Uniform. Und sie schenkten sie mir. Ich konnte nicht Nein sagen. Die Uniform sah gut aus.
Pater Otto Meyer verlor 160 Flüchtlinge während des Völkermordes. Er selber wäre bei dem Massaker auch fast umgebracht worden. Der Pater begrüßte die Gacaca-Gerichte und die Bestrafung der Täter. Doch am Ende muss es, so Meyer, nach traumatischen Verbrechen auch zu dem kommen, was Jesus lehrte: Verzeihen statt Rache.
Es ist also gut für die seelische Gesundheit einer Person zu verzeihen. Und wir sagen halt immer, Jesus am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Heiner Wember über die Geschichte der Strafe an unserem Tagesthema Strafe muss sein hier bei D-Radio Wissen.